Dann noch mal ganz offiziell einen wunderschönen guten Tag, Bojana Golenatz.
Ja,
Erstmal möchte ich dir ganz recht herzlich danken, dass du dir heute Vormittag Zeit nimmst für ein Interview.
sehr gerne.
Du bist Schauspielerin und hast in Hamburg deine Ausbildung gemacht und hast ja relativ schnell dein erstes Engagement am Altona Theater bekommen. Theaterschauspiel ist ja eigentlich das Handwerk, was man in einer Schauspielausbildung lernt. Wie ist das für dich gewesen, als junge Schauspielerin dann auf der Bühne zu stehen und dich dem Live-Publikum stellen zu müssen und dann nicht zurück in ein Kämmerchen gehen zu können, um dich zu verstecken, weil du Angst hast? Ist nicht schlimm, den kann ich auch gerne nochmal stellen. Nein, wie war das für dich, das erste Mal auf der Bühne zu stehen, als ausgebildete Schauspielerin, deine Rolle dann letztlich dann zu leben, aber nicht die Möglichkeit zu haben, dich in ein stilles Kämmerchen zu verziehen, weil dir das vielleicht zu viel ist, weil so viel Publikum und dann auf einmal davor sitzt?
Hast du meinst das Lampenfieber? Ja, ich stand ja schon mit 9 Jahren das erste Mal auf der Bühne und kannte da schon als Kind, lernte ich mit umgehen, mit diesem Lampenfieber. Und die Bühne war für mich wie eine Heimat. Ich bin ja damals, also zwischen doppelt Staatsbürgerschaft, Deutsch und Slowenisch, aber damals waren Slowenien noch Jugoslawien. Und worauf ich hinaus will, diese Identität, beiden Ländern hatte, aber auf einmal hatte ich eine Identität auch mit der Bühne. Und das heißt, dass diese Bühne für mich immer ein Zufluchtsort war und ich mich sehr, sehr wohl auf der Bühne gefühlt habe und mit dem Geruch eines Theaters total identifizieren konnte. Und ich das gar nicht, also ich brauchte das nicht. Ich habe mich nicht danach gesehen, nach einem stillen Kämmerlein. Im Gegenteil, ich wollte gesehen werden. Liebte es in andere, oder liebe es immer noch, in andere Rollen zu schlüpfen und sie zum Leben zu erwecken. Also daher habe ich habe gebrannt. Ich habe gebrannt wie von der frischen Wolke raus.
Also eine der Schauspielerinnen, die von Anfang an wusste, ich will. Ja. Das ist doch wunderbar. Ja, das hört man auch äußerst selten, weil viele sagen ja dann, naja, ich habe mich dazu relativ schnell entschlossen. Keine Ahnung, nach der Schule oder so. Oder viele sagen aber auch, ich habe schon mit in Kindertagen gemerkt, ich möchte auf der Bühne stehen und Leute begeistern. Und ja, bei dir hat es halt dann noch ein bisschen eher angefangen. Rückblickend gesehen ist das doch gar nicht verkehrt. Aber wenn man das Spielen einer Schauspielerin auch beobachtet, dann merkt man aber auch, dass da wirklich Seele, ja nicht nur die Seele, sondern auch das Herz dabei ist. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, wenn man dann auch wirklich die unterschiedlichsten Rollen dann sieht. Oder wenn man den Schauspieler auch begleitet, weil oftmals ja vielleicht auch unbewusst, weil man gar nicht weiß, dass der Schauspieler jetzt XY auch noch in einer anderen Serie oder in einem anderen Film mitgespielt hat. Und dann sagt man, ach Mensch, habe ich doch letztens erst gesehen und dann eine ganz andere Rolle. Und wenn man den Schauspieler dann beobachtet und dann sieht, mit welcher Herzenswärme auch gespielt wird, das finde ich immer ganz toll. Vermittelt dem Publikum dann auch letztlich das, was es ist, nämlich ich lebe für das, was ich tue. Du bist ja multilingual, habe ich gelesen. Du sprichst ja ganz viele Sprachen, wovon ich ja schon bei der Aussprache bald einen Zungenbrecher bekomme. Also, Deutsch, Englisch kann ich ja noch mitleben. Das kann ich ja auch. Französisch, a little bit, noch ein ganz kleines bisschen. Aber Slowenisch und Kroatisch, das ist ja dann schon wieder, aber Muttersprache, ne?
Also die Muttersprache ist
in
die kroatischen reingerutscht, nenne ich es mal, in meinen vielen, vielen Aufenthalten in Kroatien am Meer. Dann lernst du natürlich Leute kennen, oder mein Mann ist Slowene, der hat kroatische Freunde auch, und dann sprechen wir natürlich Kroatisch. Ich würde jetzt mal behaupten, ich verstehe jetzt nicht Kroatisch, könnte ich Code of Business Kroatisch reden, aber es ist halt, ja, also ich kann es ganz gut, ja, denn ich kann es nicht fließen. Ich kann Slowenisch fließen, ich kann Deutsch fließen, ich spreche und Englisch recht gut, und das Französische hatte ich 7 Jahre in der Schule, und dann habe ich 3,5 Jahre mit meinem Mann in Brüssel gelebt,
Wow.
und hatte dort auch eine private Lehrerin. Weil das wollte ich dann gleich verbinden und nutzen, weil ich viel in Deutschland auch gearbeitet natürlich weiterhin war, aber oft auch bei meinem Mann eben dort, und habe dann diese Zeit damit verbracht, auch das Französische ein bisschen zu vertiefen. Aber das ist jetzt 10 Jahre her, dass wir gekommen sind, und dann muss ich gestehen, wenn du eine Sprache nicht sprichst, dann verbiegst sie auch.
Ja, das stimmt. Unweigerlich.
Ja, unweigerlich, aber auch da denke ich, würde ich dich jetzt wieder mal 4 Wochen sprechen,
Ich denke auch, sowas verlernt man ja eigentlich nicht so schnell. Und wenn man das intensiv gesprochen hat über eine Zeit hinweg, dann ist das ja auch im hinteren Gehirnstamm eingemarkert, muss halt nur wieder hervorgekramt werden, letztlich. Du bist seit Mitte der 90er Jahre, ja, Fernsehschauspielerin. Hast dich von der Theaterbühne wegbewegt oder beziehungsweise auch parallel gespielt und warst dann plötzlich nicht mehr auf der Bühne, sondern vor der Kamera. Und ich habe schon von ganz vielen Schauspielerinnen und Schauspielern gehört, dass das ein großer Schritt gewesen ist, dann plötzlich vor der Kamera zu stehen und eben nicht mehr dieses direkte Feedback vom Publikum zu bekommen. Wie war das denn für dich am Anfang? Ja. Ja.
Präsent und präsent in deinem Spiel. schau nicht, wie du für mich spielen sollst, sondern ich bin ganz, ganz bei dir. Das ist ein großes Vertrauen, das da ausgesprochen wird.
Das stimmt.
Und das alles war eben ein Unterschied. Und eine Sache noch dazu, weil das habe ich nicht vergessen, war, ich hatte mit Miro Nemitz dann eine Szene draußen, die Kameramann, die Kamera war auf der anderen Seite der Straße, sehr weit weg. Und ich als Schauspieler natürlich, also kann sich ja von der Bühne bis, dass ich die allerletzte Reihe hört, mich natürlich wahnsinnig laut angespielt mit Miro. Irgendwann kam der Regisseur Bernhard Stephan und sagte mir, Bulana, warum schreist du denn so? Dann habe ich gesagt, ja, ihr seid ja so weit weg. Guck doch mal hoch. Dann bin ich hoch und ein Mikro, mindestens einen halben Meter langes Mikro.
Oh je.
War 3 Zentimeter über unserem Kopf.
Oh je.
Ja, und ich habe gesagt, oh mein Gott, jetzt habe ich mich total geoutet. Alle 40 Leute vom Team haben jetzt mitbekommen, dass ich keine Ahnung
habe. Richtig.
Und meine ersten Schritte waren dann so, oder in der Achse von der Kamera, was weiß ich, was die Achse von der Kamera ist. Ja.
Ja.
Und ich habe so viel gelernt in diesen 70 Tagen. Ich bin Bernhard Stephan bis heute so dankbar, dass er mich besetzt hat. Und auch der Produktionsfirma, die haben damals den siebten Sinn produziert.
Also ja.
Das war ihre erste Serie. Ja, das war sehr, sehr, sehr schön, dass man mir damals vertraut hat. Ich hatte ja kein Demoband, kein Showreel, ich hatte ja nichts.
Na, damals gab es aber, ich glaub, damals war das aber auch gar nicht so wichtig,
naja,
dass
doch,
du...
Doch, pass auf, doch, war dann, weil danach war es so schwer, weil es hat 8 Monate gedauert, dass ich endlich Material bekam, weil es dann endlich ausgestrahlt wurde. Und ich dann mit Martin Semmelrogge irgendwo in Berlin stand, für die Straßen von Berlin oder ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Und
ja.
habe ich mich vorgestellt und er hat nur gesagt, ja, solange du kein Demoband hast, kann ich dich nicht besetzen, weil ich muss dich der Produktion vorstellen.
Oh.
Damals schon war das sehr, sehr gang und gäbe, dass du erstmal dich präsentieren musstest, wie du denn bist, ne, vor der Kamera. Und das war eine Riesenchance, die man mir gegeben hat.
Das glaube ich. Ich meine, klar, man kommt völlig unbedarft dann ans Set und ja, dann steht man halt schon mal da, so wie der Ochs im Walde. Das kann schon mal passieren.
Kann man auch so sagen.
Ja, aber nichtsdestotrotz, ich meine, geschadet hat es dir nicht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das war, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, korrigiere mich, wenn es falsch ist, das müsste so 2004 rum gewesen sein. Da hast du eine Hauptrolle für eine Serie im ZDF bekommen.
Sabine.
Genau, für die Sabine mit einem Ausrufezeichen und in der zweiten Staffel waren es dann 2 Ausrufezeichen.
Ja, sehr gut vorbereitet.
Ja, das weiß ich, aber ich kannte die Serie auch und da hast du eine junge Oberstufenlehrerin gespielt.
Jung,
genau. Ja, gut. Du hast eine Oberstufenlehrerin gespielt. Die von, ich weiß nicht mehr genau wo, auf jeden Fall nach Berlin gegangen ist.
Ja,
und,
aus der Pfalz.
Ja, genau, richtig. Aus der Pfalz nach Berlin und hast dann von den, oder die Rolle hat dann von den Freunden aus der Pfalz ein Mini-Hausschwein bekommen.
Ja, danke.
Die Lilly.
Genau,
und die hast du ja dann mitgenommen und Lilly und die liebe, nette junge Lehrerin haben ja dann einiges Wildes erlebt, mit auch einer gut gepackten Story an Sarkasmus und natürlich auch allen möglichen klischeehaften Sachen, die so erfüllt werden. Ne? Die Lehrerin will was mit dem, fängt was mit dem Schüler an, der Schüler ist der Sohn vom Rektor und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ziemlich,
ja. Da möchte ich mal Veto einlegen, nix die Lehrerin fängt mit dem Schüler was an, der Schüler in die Lehrerin verknallt und will unbedingt was mit ihr anfangen und die Lehrerin wehrt sich natürlich.
Okay, Veto ist zugelassen. Es ist aber auf jeden Fall eine unfassbar tolle Serie geworden, die ja, wenn ich mich richtig erinnere, 20 Folgen implizierte.
Ja, genau, 2 Staffeln.
Und ich fand schade, dass nicht noch eine 3. Staffel oder eine 4. Staffel produziert worden ist. Weil ich denke mal, man hätte die ganzen Geschichten auch weitererzählen können.
Ja.
Aber das war jetzt eine ganz andere Sache. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt darauf komme. Egal. Auf jeden Fall, was ich eigentlich fragen wollte, ist, du hast dann die Titelrolle einer wöchentlichen Serie bekommen, die im ZDF ausgestrahlt wird, zu einer tollen Uhrzeit, ich glaube 19:25 Uhr.
Genau.
Und das ist ja bei RTL, ach, bei RTL, bei Sat.1 ist das ja eine Uhr. Wie komme ich jetzt auf die Privatsender? Beim ZDF, beim zweiten deutschen Fernsehen, ist das ja eigentlich eine Uhrzeit so im Prinzip wie bei allen anderen Sendern die 20:15 Uhr Sendezeit. Ne, da laufen da unfassbar tolle Serien wie die Rettungsflieger und ich weiß nicht, wie die alle heißen, Soko. Und du warst plötzlich ja die Hauptprotagonistin. Alles hat sich nach dir umgedreht. Jeder wusste genau, ach, das ist doch die Sabine. Wie war das für dich dann plötzlich ja noch ein Stück weit mehr von dem medialen Interesse auch im Privat- beziehungsweise als Privatperson Bojana Golenatz auf sich zu ziehen?
Also ich muss sagen, ich war, es gibt ja so Schauspieler, die wollen berühmt werden, ne?
Mhm.
Das wollte ich ja nie. Ich wollte einfach gut arbeiten. Gut heißt, gut, damit meine ich mit guten Schauspielern und guten Regisseuren in
Mhm.
guten Produktionen. Das heißt, dass ich dann auf einmal bekannter wurde, das war ja auch immer bei meinen Filmen so, dann lief mal, ich war oft bei RTL Movie am Mittwoch, ne, haben
Ja.
riesige Filme in Hauptrollen gedreht. Das heißt, dass ich da schon das kannte, dass dann zum Beispiel der Film wurde ausgestrahlt und dann wurde ich irgendwo durch die Stadt verfolgt von Teenagern, die mich dann an der Ecke angesprochen haben, dass sie mir seit einer Stunde folgen und sich jetzt endlich mal trauen, mich anzusprechen für ein Autogramm. Also das
Oh, wie
fand ich mir
süß.
unheimlich, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, oh Gott, was habe ich die eine Stunde gemacht? Ja, wobei wurde ich so beobachtet? Da gab es zum Glück noch nicht die Handys mit Kamera, ne?
Nee, nee. Das war damals noch anders.
Genau, aber nun, also das kannte ich dann nach Filmen, also so zwei, dreimal im Jahr wurde ich dann eben irgendwie bewusster wahrgenommen. Und nun kam diese Serie und jede Woche und stimmt, was du sagst, nun wurde ich noch mehr wahrgenommen, aber die Menschen waren sehr, sehr freundlich. Und ich habe dann auch gemerkt, okay, ich mache es ja für das Publikum, ich mache es ja nicht für mich und meine Familie und meine Freunde und die Produktion, sondern primär drehe ich, damit es gesehen wird und damit eben das ist jetzt mein Publikum. Und wenn die mir dann auf der Straße, im Restaurant, beim Einkaufen und bei der Post, bei der Bank oder sonst wohin begegnen und sagen, sind Sie nicht die und die und die, dann habe ich mich gefreut, weil es waren wirklich nette Begegnungen, sehr freundliche Begegnungen. Ja, also ich habe mich dann auch recht schnell dran gewöhnt. Hier bei Sturm der Liebe war das jetzt seit 2 Jahren, also das ist eine vollkommen andere Nummer. Inzwischen gibt es Instagram, auch ich bin dann da
Ja, ich weiß.
beigetreten, nenne ich mal, ja. Nach langer, langer, übrigens Melanie Wiegmann, die mir lange, lange dazu geraten hat, jetzt mach es doch endlich. Und ich
Melanie.
hatte ja Facebook nur für meine Familie, damit ich Cousins und Cousinen und dann wieder im Urlaub sehen. Ich war also eine Voyeurin, ich habe das überhaupt nicht für mich genutzt. Und nun Instagram, da muss ich ja irgendwas posten, dort auch so das kann und technisch bin ich total unbegabt, ja, furchtbar. Habe ich überhaupt keine Gene geerbt für die Technik.
Muss man ja auch
Ich
nicht. Ja.
muss ja echt sagen, dass Instagram das sogar für mich leicht gemacht hat. Das geht ja so easy. Und jetzt bin ich ganz gerne dabei und poste ab und zu und auch dort sind die Kommentare so freundlich. Aber ich wollte jetzt
Stimmt.
nochmal sagen, dass dieser Bekanntheitsgrad, egal jetzt wo ich bin, ja, also jetzt wird es unfassbar hoch. Und das war mir ein bisschen bedrohlich am Anfang, weil ich dachte, kann nicht sein, wer das alles guckt. Ärzte, Arzthelferinnen, Professoren,
Natürlich.
an der Kasse, also jeder schaut, egal, Verbriefsboten, also die dann ein Paket mal hier abgegeben haben. Ich habe manchmal das Gefühl, das gucken ja alle.
Ja.
Und aber alle sind auch unfassbar freundlich, wirklich. Also da ist niemand dabei, der gesagt hat, ach, du machst den Sturm der Liebe um Himmels Willen oder so. Gar nicht. Es ist ja für die auch, als würden die uns brutal kennen. Auch ich übrigens habe Sturm der Liebe ja vorher gekannt und habe es geguckt. Und auf einmal war ich Teil des Teams. Ich habe ja gedacht, ich spiele mit meinen Verwandten und Freunden da.
Ja, das ist irgendwie ganz krass, das stimmt. Das ist für mich immer sehr, 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 sehr schwierig vor einem Interview nicht allzu viel schon vorab zu sagen, wenn man vorher dann schon mal telefoniert. Mit dem einen oder anderen telefoniert man vielleicht vorher, um sich abzustimmen. Oder man telefoniert zumindest dann an dem gleichen Tag dann schon, bevor man dann die Aufnahme startet, telefoniert man ja dann, so wie wir beide das ja vorher auch gemacht haben. Und ich muss mich dann immer so derbe beherrschen. Gerade auch beim Sebastian vor 2 Wochen, als ich mit ihm telefoniert habe. Ich muss mich so derbe beherrschen, dass ich da nicht anfange loszubleckern. Mein Gott, ne, warum hast du deinem Vater nicht mal einen aufs Maul gehauen? So nach dem Motto. Nein, ich mach's nicht, weil ich weiß genau, ich prangere wirklich die ganzen Leute an. Es gibt ja so unfassbar viele Sturm der Liebe-Gruppen bei Facebook. So, und da wird ja tagtäglich über die ganzen Charaktere dann auch diskutiert. Das ist wirklich ein tagtägliches Kommunizieren, Diskutieren über die tagesaktuelle Folge. Und ich rieche mich dann immer so auf. Es war ganz, ganz besonders schlimm in der Staffel 13, die ja im letzten Jahr geendet hat. Ich weiß nicht, das wirst du bestimmt mitbekommen haben, weil du warst ja am Set, mit der Viktoria Reich und die ganze Geschichte, die ja da drumherum passiert ist. Und ich habe mit Vicky Anfang des Jahres telefoniert. Ja, Anfang des Jahres. Und ich hatte, also beziehungsweise 2 Tage vor dem eigentlichen Interview mit ihr telefoniert. Und da hat sie zu mir gesagt, also sie gibt das Interview, ja, aber sie möchte nicht auf Sturm der Liebe angesprochen werden. So, und du als Zuschauer, beziehungsweise auch ich in meiner Funktion jetzt als Interviewer, du hast ja nicht immer so dieses Hintergrundwissen, woher auch. Und dann sagt sie zu mir, ich weiß ja nicht, inwieweit sie das verfolgt haben, Sturm der Liebe. Und dann fiel mir ein, oh je, jetzt fällt es mir wieder ein, diese Sturm der Liebe-Gruppe, richtig. Sie war damals selber Teil der Gruppe, als die Staffel gestartet ist. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus, damit du das auch verstehst, warum ich da immer so vorsichtig auch mit dem Reden bin. Sie war dann selbst Mitglied der Gruppe und hat auch ganz gerne mal einen Kommentar abgegeben und sich bedankt für das liebe Feedback zum Einstand in die Sendung und so weiter und so fort. Da aber die Rolle von ihr ziemlich ja, schräg geschrieben worden ist, sage ich mal so, wurde die Person Viktoria Reich gar nicht mehr wahrgenommen, sondern Viktoria Reich war automatisch Rolle. Und die Rolle wurde so auseinandergenommen, dass es sich letztlich dann so noch ereignet hat, dass Viktoria Angst um ihr eigenes Leben hatte. Sie ist bedroht worden, ihre Familie ist bedroht worden, ihr Freund ist bedroht worden. Und sie sagt zu mir, ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, mit was für einem Gefühl ich morgens aufgestanden bin. Wirklich undercover mit Kapuzenpulli und keine Ahnung, irgendwelchen Schlabberklamotten bin ich dann zum Set gefahren. Musste mich dann da komplett umkleiden. Also da bin ich auch oft von den Regisseuren gefragt worden, bist du gerade erst aufgestanden? Aber es hat irgendwie keiner verstanden. Aber das ist wieder, das ist dieser Zwiespalt, der oftmals passieren kann, dass die Leute einfach nicht in der Lage sind, die Rolle mit der Privatperson nicht zu identifizieren. Und das ist ihr, wie gesagt, ganz krass passiert. Und sie hat zu mir gesagt, die Kollegen und das Team waren bombastisch. Es hat ihr riesigen Spaß gemacht, auch zu drehen, auch mit Alexander Mills zusammen oder mit wem sie auch viel zusammen gedreht hat, war damals ach, wie hieß sie denn nochmal? Desiree von Delft und mit vielen anderen Kollegen, sagt sie, es hat ihr unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, sagt sie, aber wenn dein eigenes Leben in Gefahr ist und das Leben deiner Familie, dann möchtest du mit dem auch gar nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Und somit haben wir dann damals das Interview auch geführt, aber allerdings nur über die Schauspielerin, die schon das und das gespielt hat, und über die Sängerin. Und diese Gruppen, die sind echt teilweise süß, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da kommen dann so Kommentare, ich weiß, ich kann mich noch genau daran erinnern, als die Geschichte zwischen Melli und André war, wo Melli dann rausbekommen hat, dass André dann letztlich der Feuerteufel gewesen ist. Und dann stand dann auch da geschrieben, oh mein Gott, was tut Melli mir leid, ich würde sie jetzt am liebsten so in den Arm nehmen, soll sie den Halodri doch endlich gehen lassen. Und na, solche Kommentare finde ich dann wiederum sehr schön. Oder als dann auch ganz klar auch, ja, auf Wiedersehen, Melli war, da wurde dann auch ein Bild von dir gepostet. Und dann stand da drunter, wir werden dich in guter Erinnerung behalten. Hoffentlich kommst du bald wieder. Du hast die Sonnenbichlers zu einer kompletten Familie gemacht. Also waren wirklich unfassbar.
Das habe ich gar nicht gelesen.
Ja, doch, es waren unfassbar tolle Kommentare. Und ja, und wo wir jetzt auch gerade bei Stunde Liebe sind, mir fällt gerade ein, ich musste so schmunzeln, als du vorhin gesagt hast, mit diesem Social Media war nicht so deins. Und Melanie Wiegmann hat zu dir gesagt, du sollst dir Instagram machen. Das Lustige an der ganzen Sache ist, mir hat eine Freundin von Melanie vor dem Interview, hat sie mir bei Facebook geschrieben und hat geschrieben, tu mir bitte einen Gefallen und frage Melanie folgende Frage. Wenn du 24 Stunden auf folgende Dinge verzichten müsstest, worauf würdest du verzichten? Und das war dann das Smartphone, Tablet, Laptop und da war noch irgendwas. Ach ja, ein Schokoriegel oder da war noch irgendwie was. Fällt mir jetzt nicht ein. Und sie hat wie aus der Pistole geschossen, hat sie zu mir gesagt. Schokoriegel und das andere. Und ich sag, aber es wird doch reichen, zum Beispiel, wenn du ein Smartphone hättest. Ja, das sagst du so. Also mit dem Smartphone kann ich ja auch wirklich sehr, sehr viel mittlerweile. Also eigentlich fast alles. Aber jetzt stell dir mal vor, der Akku ist leer. Dann müsste ich aufs Tablet umsteigen. Ich sag, und was ist dann? Ja, auch davon geht der Akku mal leer. Und ich muss doch erreichbar sein. Alles klar. Ich sag, und wie ist das so generell bei dir? So mit Social Media Networking? Und dann sagt sie zu mir, also erstmal musste sie natürlich lachen und sagte dann zu mir, alles klar, du hast mich ertappt. Ja, ich bin WhatsApp-süchtig. Ja, ich bin Instagram-süchtig. Ja, ich liebe Facebook. Okay. Ja. Du kannst halten von mir, was du möchtest. Aber ich liebe es. Also es ist, ja, deswegen musste ich so schmunzeln, als du sagtest, Melanie hat gesagt, du sollst dir Instagram machen.
Ja, ich meinte es, glaube ich, eher auch beruflich, ne? Dass die
Ja,
Fans möchten
ist wichtig.
gerne teilhaben. Und ich weiß so, ich habe ja gedacht, wenn ich das mache, werde ich vielleicht 30 Likes haben oder so.
Meinst du? Mhm.
Ja, und dann habe ich gedacht, ja, das wird so furchtbar wehtun dann, wenn man sich dem aussetzt, wie viele
Ja.
Menschen hier zu mir gehen, was ich mache, was für eine Blume ich poste oder was für eine schöne Außenaufnahme ich
Ja,
mache. Und dann
richtig.
war ja auch noch dieses allererste Ding, was ich dann mit Hilfe gemacht habe von Teammitgliedern, ne, da im Studio. Es wurde ja dann auch noch wie so ein Kunstvideo, aber leider war es irgendwie ein Fehler meines Smartphones, dass es so komisch dreifach kam.
Das
Und
war
dann
aber
so dieses
cool.
typisch Bojana, was muss ich machen, was für ein Mensch bin ich, was muss ich machen, wenn es um Technik geht, ich habe keine Ahnung, kann man es mir zehnmal sagen, wie gut bin ich. Und dann ja, habe ich gedacht, gut, das geht jetzt so raus, jetzt geht es halt, jeder Schritt ist schwierig und der ist dann halt so, ist mir jetzt auch egal. War mir natürlich nicht so egal, weil ich dachte, oh Gott, es werden keine 30 gucken.
Nein, überhaupt
Konnte
nicht.
ich nicht fassen und dachte mir, ach, Internet, da gucken ja doch eigentlich.
Ja. Ich fand das ganz toll. Also ich meine, du bist ja nicht die Einzige gewesen. Sebastian hat ja auch, der ist überhaupt gar nicht für so Social Media. Der sagte also, er hat WhatsApp ja, aber auch nur, weil es das gibt. Und Facebook sagt er, es gibt zwar eine Seite, die existiert, da hat er aber das letzte Mal irgendwie vor 2 Jahren oder so geschrieben. Und er sagt bei Instagram, er muss sich da wirklich zu motivieren, dass er da zumindest alle 2 Wochen mal ein Posting setzt und nach dem Motto, ja, ich lebe noch. Und bei ihm war das aber so, dass das zum Beispiel der Sandro Kürzel, der hat zu ihm gesagt, du musst das machen. Deine Fans wollen wissen, was du machst. Die wollen an deinem Leben teilhaben. Und ja, da er ja ein absoluter Bühnenschauspieler ist und wirklich von der Bühne zu Sturm der Liebe kam und auch im Prinzip von Sturm wieder zurück zur Bühne geht, ist das für ihn ja noch eine ganz andere Sache als jetzt, ich sag mal, für die Fernsehschauspieler. Na, für euch ist das ja alles noch so, ihr könnt es ja auch nachher noch gebrauchen. Oder für euch ist es ja auch immer wieder eine tolle Sache, wenn die Leute dann einfach mal posten, du fehlst uns so oder dies und das und jenes. Das ist ja alles natürlich auch ein Stück weit Belohnung für eure Arbeit. Jetzt sind wir schon so weit in Sturm der Liebe drin, dass ich dich gar nicht gefragt habe, wie du da hingekommen bist. Sturm der Liebe, du bist ja 2 Jahre, fast 2 Jahre dabei gewesen. Und nee, du warst sogar 2 Jahre dabei. Bitte? Entschuldigung, 2 Jahre und ein Monat. 25 Monate Sturm der Liebe bedeutet 25 Monate Melikonopka.
Nee, erst
25,
Sonnenwichler,
genau, erst Sonnenblicher. Also gut, nochmal von neu. Das bedeutet 25 Monate Melli, Sonnenbichler, Konopka, Morgenstern, Sturm, wie auch immer. Auf jeden Fall hast du eine unfassbar tolle Rolle dort gespielt. Und ich muss den Leuten wirklich recht geben, du hast die Sonnenbichler neben Marie komplett gemacht. Das war wirklich unfassbar toll. Also ich habe mal so ein Ranking verfolgt. Das wurde von der TV Spielfilm in Auftrag gegeben. Dort war ein Ranking und die beliebtesten Schauspieler von Sturm der Liebe sind nicht etwa irgendwie die aktuellen Hauptdarsteller oder die jüngeren Leute, nein. Die aktuellen Lieblingshauptdarstellerinnen sind zum einen Antje Hagen alias Frau Sonnenbichler und damals war es noch die Mona Seyfried. Alias Frau Saalfeld, die 69. Und Sepp Schauer und Dirk Galuba. Ist krass. Es ist einfach nur krass. Ich finde das so unfassbar toll, dass wirklich auch da den betagteren Schauspielern, dass sie da so geliebt werden, so gemocht werden. Aber das ist schon wieder ein Thema ausschweift, den ich gar nicht anfangen wollte. So, wie bist denn du überhaupt zum Sturm gekommen? Durch ein klassisches Casting oder bist du angefragt worden? Ja. Ja. Ach schön.
Ich will das. Und dann haben wir eben gecastet und Janine hat ja die dunkle Haarfarbe, das wusste ich auch vorher schon.
Ja.
Dann hatte ich meine Fotos, ich habe mal für den Tatort meine Haare dunkel gefärbt, sehr, sehr dunkelbraun und habe danach Fotos machen lassen. Und hatte also diese großen Fotos dabei, habe erstmal, habe ich das eben gespielt, die Rollen, also diese Szenen mit der Janine und später übrigens mit dem Sepp Schauer auch.
Ja. Ja.
Dann sagte er so, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und dann war das Code Reading, nennt sich das, nämlich nach diesem Casting mit der Janine bekam ich dann eine 2-Seiten-Szene mit dem Sepp Schauer. Und dann hieß es ja, zieh mal da irgendwo in eine stille Ecke und lern das mal in 10 Minuten und dann kommst du zurück und dann drehen wir das. Das macht die Produktion deshalb, weil es durchaus sein kann in diesen Drehphasen, dass mal eine Szene umgeschrieben wird oder dass wir noch Zeit haben und schnell noch eine andere. Da will man einfach nur sehen, wie schnell kann ein Schauspieler lernen und wie unsicher ist er letztendlich beim Drehen, wenn dann doch der Text nicht so sitzt, wie er sitzt.
Ja, klar.
Und dann eben nochmal so. Und Sepp war so tastbar lebenswert und so toll. Wir haben diese Szene nur zweimal gedreht. Einmal habe ich natürlich, ist auch normal, mal was vergessen. Hat Sepp gesagt, nee, das machen wir gleich nochmal, da musst du das und das sagen. Ich so, oh ja, danke, machen wir gleich nochmal. Dann haben wir es nochmal gedreht und das war's. Und die Szene ging Gott sei Dank gut spielen und gut in mein Hirn geht der Text. Ne? Also kurzum, einen Tag später um 16 Uhr kam die Zusage, für ein Jahr schon wechseln.
Ein Jahr.
Ich habe mich mega gefreut. Ich habe dann natürlich diese 18 Drehtage dann nicht gespielt. Das ging dann
natürlich
nicht. Aber dafür dann ein Jahr. Und dann wurde ich eben zweimal verlängert. Einmal
schön.
Noch ein halbes Jahr. Und ich hatte so, also ich habe diese